Wir haben vor den Ferien uns etwas mit dem Thema der Christ in der Anfechtung beschäftigt und gesehen, wie gerade das erste Kapitel des Jakobusbriefs uns dazu viel zu sagen hat. Ich bin noch nicht ganz fertig mit diesem Kapitel, möchte aber heute einen anderen Text einschieben, der auch mit diesem Thema zu tun hat. Ich lese aus Hiob 14, die Verse 1 bis 6. Dort heißt es: Der Mensch vom Weibe geboren lebt kurze Zeit und ist voll Unruhe, geht auf wie eine Blume und fällt ab, flieht wie ein Schatten und bleibt nicht. Doch du tust deine Augen über einen solchen auf, dass du mich vor dir ins Gericht ziehst. Kann wohl ein Reiner kommen von Unreinen, auch nicht einer. Sind seine Tage bestimmt, steht die Zahl seiner Monde bei dir und hast du ein Ziel gesetzt, das er nicht überschreiten kann. So blicke doch weg von ihm, damit er Ruhe hat, bis ein Tag kommt, auf den er sich wie ein Tagelöhner freut. Herr, segne du uns Reden und Hören. Amen. Liebe Geschwister, der Mensch hat es schwer im Leben, auch der Christenmensch. Und was in anderem Zusammenhang manchmal so dahingesagt wird, ja, man hat's nicht leicht. Für Hiob ist das kein Gerede, es ist ein Seufzer von tiefstem Herzensgrund. Der Mensch, vom Weibe geboren, lebt kurze Zeit, ist voll Unruhe, geht auf wie eine Blume und fällt ab. Hiob weiß, wovon er redet. Denken wir an das Hiob-Buch. Zuerst verliert er seinen Besitz, dann sterben seine Kinder. Schließlich wird er auch selbst noch krank, todkrank, sodass er sogar sagen kann, mich ekelt mein Leben an. Das ist mehr als nur, der Mensch hat es schwer im Leben. Dabei ist Hiob ein frommer Mensch. Der war fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und mied das Böse. So fängt das Hiob-Buch an. Ein frommer Mensch, alles wird ihm genommen. Wie geht er damit um? Hier gibt es ja ganz verschiedene Arten und Weise, wie Menschen, auch Christenmenschen, auf solche Schläge reagieren. Er könnte zum Beispiel überfromm reagieren, wie ein geistlicher Supermann. Ein frommer Mensch vertraut auf Gott immer und alle Zeit, komme was kommen mag. Ein Indianer kennt keinen Schmerz. Ich habe das mal erlebt bei einem alten, sehr ernsthaften Christen, der im Alter von 80 Jahren seine Frau verloren hatte, und das war dann schon ein paar Jahre später das Gespräch, und man redete so und er sagte, man soll ja nicht klagen. Das ist auch so ein Satz, den man oft hört. Ne? Man soll ja nicht klagen. Den Schmerz hinter diesen Worten konnte er kaum verbergen. Manche finden für sich auch eine andere Lösung. Hiob zum Beispiel könnte Gott aufgeben. Sage Gott ab. Das rät ihm seine eigene Frau. Kapitel 2 kommt es schon. Sage Gott ab. Dass er sagt, nach dem, was ich erlebt habe, kann ich nicht mehr glauben, es gibt einen Gott. Oder wenn es einen gibt, also dann möchte ich mit so einem nichts zu tun haben. Hiob gibt Gott nicht auf, Hiob redet mit Gott. Er klagt, er stellt bohrende Fragen, er lässt nicht locker. Ich finde das sehr mutig. Er gibt Gott nicht auf, sondern er ringt geradezu mit ihm, kämpft. Und indem er mit Gott ringt, bleibt er bei Gott. Nun hat Hiob hier eine ganz bestimmte Frage an Gott. Er sagt, das Leben, Eines Menschen ist schwer genug, besonders meins, womit er ja recht hat. Es ist wie damals bei einem Tagelöhner, harte Arbeit, harte Worte vom Chef und am Ende wenig Lohn. Das Leben des Menschen, das kommt noch dazu, es ist kurz. Man geht auf wie eine Blume und fällt ab, flieht wie ein Schatten und bleibt nicht. Das Leben ist sowieso hart und viel zu kurz. Warum, Gott, bestrafst du mich dann noch? Doch du tust deine Augen über einen solchen auf, dass du mich vor dir ins Gericht ziehst. Muss das sein? Kann wohl ein Reiner kommen von Unreinen auch nicht einer? Hör sie mich doch an, ich kann doch gar nicht anders als sündigen. Bin da schon rein verstrickt von Geburt an, bestrafe mich nun nicht noch zusätzlich dafür. Das Leben ist schwer genug. Blicke doch weg von ihm, damit er Ruhe hat. Das heißt, Hiob sieht hier diese Schicksalsschläge zunächst als Strafe Gottes. Als Strafe Gottes. Und er klagt, kannst du Gott nicht wenigstens nachsichtiger sein? Ist eine solche Überlegung so weit hergeholt, dass ich denke, Gott straft mich für meine Sünden, zum Beispiel mit Krankheit? Nun wird auch heute noch viel Schindluder getrieben mit dieser Überlegung und diesem Gedankengang. Es ist schon einige Zeit her, als die damals neue Krankheit AIDS sich immer weiter ausbreitete überall. Und da kamen auch bald die ersten Leute, die sagten, also das AIDS, das ist eine Geißel Gottes. Das ist eine Strafe, eine Züchtigung für die gottlose Menschheit. Wir müssen hier sehr vorsichtig sein. So einfach ist die Angelegenheit nicht. Wenn schon kleine Kinder infiziert werden, warum sollte Gott die geißeln? Sehr leicht bekommt man das Bild eines willkürlichen, grausamen Gottes. Ein Gott, der gern straft. Oder aber ein Gott, der gleichgültig straft, der da irgendwo im Himmel wohnt und hier unten auf Erden, wir berühren ihn überhaupt nicht. Er ist kalt gegenüber uns in unserem Leid. Aber so einfach ist es nicht. Und trotzdem glaube ich, hier stellt hier wenigstens die richtige Frage. Ich glaube durchaus, dass Gott etwas zu tun hat mit meiner ganzen Lebensgeschichte. Deshalb rede ich als Christ eigentlich auch nicht so gern von Schicksalsschlägen. Ich glaube nicht an ein blindes Schicksal. Wie singen wir mit den Kindern? Er hat die ganze Welt in seiner Hand. Eine Strophe heißt, er hat dich und mich in seiner Hand. Hat er nur die schönen Stunden in der Hand? Oder hat er auch mit dem Schweren, mit dem Traurigen zu tun? Ist das etwa blinder Zufall oder kommt das nicht auch aus seiner Hand? Hiob fragt, warum strafst du mich mit Krankheit? Und indem er dies sagt, bekennt er, alles kommt aus deiner Hand, Herr. Alles. Wenn wirklich alles aus Gottes Hand kommt, dann ist Hiobs Frage sehr verständlich. Warum, Gott? Warum tust du das? Muss das sein? Warum bestrafst du mich? So zu fragen ist etwas anderes als dieses plumpe Urteil in der Art, die AIDS-Kranken, die sind von Gott gestraft. Wenn Gott mich ganz in der Hand hat, dann kann ich durchaus einmal fragen, warum tust du Gott mir das an? Was habe ich falsch gemacht? Bei aller Vorsicht, die wir bei dieser Frage anwenden müssen. Auch das habe ich schon erzählt. Ich rede mit einem Christen und er sagt, zurückblickend ungefähr so, das ist schon eine Weile her, da hat Gott mich ins Krankenhaus geschickt. damit er einmal in Ruhe mit mir reden konnte. Ich bin ihm lange genug davongelaufen und jetzt hat er mich eingeholt. Hier während meiner Krankheit hatte ich mit Gott die entscheidende Begegnung meines Lebens. Und ich glaube nicht, dass dieser Christ sich das nur eingebildet hatte. Der hat es vielmehr im Glauben so für sich angenommen. Wie gesagt, hüten wir uns davor, so ein Schema draus zu machen. Dass wir sagen, also wenn ich krank bin, dann habe ich sicher irgendwo gesündigt. Nur das nicht. Trotzdem brauche ich nicht der Frage auszuweichen, will Gott mir etwas sagen durch den Schlag, den ich gerade erlitten habe. Manchmal, nicht immer, aber manchmal will er wirklich etwas sagen. Und wohl dem, der dann zuhört, wohl dem, der dann die richtigen Konsequenzen zieht. Hiob hat die richtige Frage gestellt. Und doch, wenn wir das Hiob-Buch zu Ende lesen, sehen wir, das ist in Hiobs Fall nicht die Auflösung. Gott wollte nicht seinen Finger auf spezielle Sünden in Hiobs Leben legen. Hiob wird nicht umsonst von Anfang an als fromm, rechtschaffen und gottesfürchtig beschrieben. Ich denke, das war nicht nur ein Schein, ein Äußerer bei ihm. Der war wirklich so. Deshalb versteht er auch nicht, warum Gott ihm das alles antut. Hiob hat ein anderes Problem. Hiob möchte gern einen berechenbaren Gott. Einen, der seiner Logik folgt. Der Logik, mit der er dann schließt, wenn ich sündige, dann straft mich Gott. Also gilt es auch andersrum, logisch. Wenn ich also nicht sündige, muss es mir folglich gut gehen. Schon hier in diesem Bibeltext merken wir, wo diese Rechnung hinführt. Wenn er klagt, kann wohl ein Reiner kommen, von einem Unreinen auch nicht einer. Auch der Frömmste ist nicht wirklich rein vor Gott. Den sündenfreien Menschen, auch den sündenfreien Christen, den gibt es nicht. Das weiß Hiob jetzt. Das weiß er gerade, weil er fromm und rechtschaffen ist. Denkt dran, wie selbst der große Apostel Paulus rufen konnte, Römer 7, denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Ich, elender Mensch. Wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe? Hiob schließt nach seiner Logik daraus, wenn ich also immer in Sünde verstrickt bin, und das spüre ich ja in mir, so bin ich ja schon geboren von Unrein, wenn ich immer in Sünde verstrickt bin, dann hat Gott auch jeden Tag einen Grund, mich zu bestrafen. Geschieht mir nur recht, wenn es mir mein ganzes Leben lang schlecht geht. Und so ruft er, so blicke doch weg, Gott. Ja, mit so einer Sichtweise kann ich Gottes Nähe nicht ertragen. Ein Gott, der mich ständig straft, mich den Unreinen, den will ich nicht bei mir haben. Die Rechnung Hiobs führt aber nicht weiter, sie geht nicht auf. So besehen wird Gott unerträglich. So kann er nur noch rufen, blicke doch weg. Ganz verzweifelt, blicke doch weg. Aber Gott will gar nicht in unsere Rechnungen eingebaut werden. Dagegen sperrt er sich. Darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche, so sagt Hiob der Fromme am Schluss des Buches. Hiob erkennt am Schluss tatsächlich, wie er Gott berechnen wollte. Ja, wie er sogar in seinen Rechnungen, was denn nun gerecht sei, wie er da so weit gegangen ist, dass er Gott auf die Anklagebank gesetzt hat und gesagt hat, Herr, so darfst du mich nicht behandeln. Das ist einfach unfair. Das habe ich nicht verdient. Jetzt am Schluss des Buches sagt Hiob ganz anders. Er sagt, ich erkenne, dass du alles vermagst. Kapitel 42. Alles. Das Schöne und das Schwere in meinem Leben. Wie in diesem Lied. Er hat die ganze Welt in seiner Hand. Martin Luther, ich habe das in einem Zusammenhang schon mal erwähnt, Martin Luther hat in diesem Zusammenhang von einem verborgenen Gott gesprochen. Manchmal erscheint mir Gott rätselhaft, als ob er seine Liebe, seine Zuwendung verbirgt. Ich suche sie, ich rufe zu Gott, zu dem Gott, der die Liebe ist, den ich doch kenne, durch Jesus Christus. Und er zeigt sich nicht, der verborgene Gott. Diese Seite gehört zu Gott auch dazu. So ist er, so bezeugt ihn die Bibel. Deshalb rufen die Psalmbeter so oft, wende mir dein Angesicht wieder zu. Also, dreh dich doch um, zeig mir nicht immer deine verborgene Rückseite. Zeig dich mir so, wie ich dich kenne, durch deinen Sohn Jesus Christus, voller Liebe. Ich finde es gut, wie das Hiob-Buch endet. Hiob hat Gott nicht aufgegeben und da taucht Gott wieder auf aus seiner rätselhaften Verborgenheit. Ja, es geschieht sogar noch mehr als das und wir lesen, der Herr gab Hiob doppelt so viel, wie er gehabt hatte. Hiob wird wieder gesund, er bekommt neue Kinder, er lebt noch lange. Wie lange hat Hiob wohl auf diesen guten Ausgang gewartet? Sei stille dem Herrn und warte auf ihn. So heißt es auch im Psalm. Auf Gott warten. Warten, bis er auftaucht aus seiner Verborgenheit. Das finde ich nicht leicht. Gerade in unserer Zeit, in unserer Kultur, in unserem Land. Sind wir doch so geprägt, wo es schnell Imbiss gibt, sofort Bilder, Eilzustellung. Im Beruf muss alles ruckzuck gehen, am besten schon gestern fertig sein. Nichts kann warten. Und kann ich noch warten? Auf Gott warten, seine Rätselhaftigkeit einmal aushalten, eine Zeit lang. Wie viel quälende Gedanken, wie viel Traurigkeit könnte ich mir ersparen? Deshalb will ich Gott darum bitten, dass ich warten kann. Auf ihn warten, bis er mir wieder in seiner ganzen Gnade und Liebe sichtbar wird. Bis er so zu mir redet, dass ich ihn verstehen kann. Wenn ich so verfahre, dann habe ich es wirklich besser als die Menschen, die ohne Glauben und ohne einen Gott in der Welt leben und die nur sagen können, der Mensch hat es schwer im Leben, aber die dabei stehen bleiben müssen, ohne Hoffnung auf den Herrn. Paul Gerhardt, der Liederdichter, der hat ein Lied geschrieben, das viel in dem Warten auf Gott zu tun hat. Befiehl du deine Wege. Er will damit Mut machen, Mut zu warten. Und er schreibt über den, der auf Gott gewartet hat in einem Vers, wird es aber sich befinden, dass du ihm treu verbleibst, so wird er dich entbinden, da du es am mindesten gläubst, er wird dein Herz lösen, von der so schweren Last, die du zu keinem Bösen bisher getragen hast. Lasst uns unserem Herrn vertrauen, selbst in schweren Zeiten. Lasst uns hören, was er uns zu sagen hat. Lasst uns auf ihn warten. Amen. Wir beten. Lieber himmlischer Vater, dafür danken wir dir herzlich, dass du uns gut bist, dass du freundlich und barmherzig bist. Herr, manchmal leiden wir darunter unter deiner Rätselhaftigkeit, manchmal verstehen wir deine Wege nicht, dann wollen wir dich bitten, um diese Kraft zu warten, so lange, zu warten, bis wir dich wieder so erkennen, wie du wirklich bist, so wie du dich durch deinen lieben Sohn Jesus Christus gezeigt hast. Lieber himmlischer Vater, du weißt auch, wie so mancher in unseren Gemeinden seine Lasten zu tragen hat. Herr, du siehst die offenen, allen sichtbaren Lasten. Du siehst auch manches verborgene Leid. Wir wollen dir diese Geschwister anbefehlen, stärke ihren Glauben auf dich, dass sie auf dich hören. Gib ihnen die nötige Kraft, auf dich, auf deine Gnade zu warten. Was wir dir persönlich sagen wollen, das sagen wir dir in der Stille. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.